ein Wort aus der Bibel rausnehmen. In Matthäus 4, da sagt Jesus Folgendes. Matthäus 4, ich lese Vers 18 bis 22. Und das spielt sich ab am See Genezareth. Ich werde in ungefähr gut 10 Tagen nach Israel fliegen, wo ich so eine Reisegruppe leite für 2 Wochen. Und da gibt es die verschiedenen Orte dann, wo Jesus gewisse Dinge gesagt hat. Und das hat schon etwas für sich, wenn man dann dort steht und man weiß, an diesem Ort hat Jesus genau das gesprochen. Da lesen wir Matthäus 4, Vers 18, als aber am See von Galiläa er entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er 2 andere Brüder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus sagte 2 Dinge zu diesen 4 Fischern. Er sagt im Vers 19, folgt oder kommt mir nach, das ist das eine. Und das andere, was er sagt, ich werde etwas aus euch machen. Ich mache etwas aus euch. Und wie macht Jesus etwas aus uns? Wie macht er das? Eigentlich in der Regel immer durch dasselbe. Er macht aus uns etwas durch die Lebensumstände, in die er uns hineinstellt. Er macht aus uns etwas durch die Zweifel, die wir durchkämpfen, durch das Leid, das wir auch durchleben, durch Prüfungen, die im Leben kommen. Und wisst ihr, es ist wichtig zu verstehen, unser Leben ändert sich nicht durch Bibellesen. Das verändert unser Leben nicht. Unsere Umstände verändern sich nicht durch das Bibellesen, sondern indem wir die Bibel lesen, verstehen wir die Umstände, in die Gott uns hineinstellt. Und das verändert uns. Das ist ein Punkt, ich glaube, der wird sehr oft missverstanden. Wir glauben, die Bibel lesen zu müssen und dann wendet man die 3 Punkte, die man in der Bibel gelernt hat, an und glaubt, so funktioniert das Leben. Aber wenn das alles wäre, dann brauchst du Jesus nicht. Da brauchst du nur ein bisschen Disziplin. Lies die Bibel und tu, was sie sagt. Da brauchst du keinen Jesus. Aber, und das gefällt mir hier so, nicht wir machen etwas aus uns, sondern Jesus sagt, ich werde etwas aus euch machen. In dem Fall Menschenfischer. Und Jesus stellt auch dich und mich in Lebensumstände hinein und er will uns zu etwas machen in den Lebensumständen. Und indem wir sein Wort lesen, verstehen wir, was los ist. Und dann im Vertrauen auf sein Wort hin den nächsten Schritt setzen und in den nächsten Abschnitt des Lebens hineingehen. Das ist Leben. Und so macht Jesus etwas aus uns. In Matthäus 14, ein paar Seiten weiter, das ist die Zeit, da wurde Johannes der Täufer von Herodes enthauptet. Und als Jesus gehört hat, dass Herodes Johannes enthaupten ließ, das hat Jesus ganz schön mitgenommen. Jesus hat nicht gesagt, ja, es ist halt so vorherbestimmt, das war seine Vorherbestimmung. Wir lesen in Matthäus Kapitel 14 und Vers 13, und als Jesus das hörte, der Tod von Johannes, zog er sich von dort in ein Boot zurück, abseits an einen öden Ort. Als Jesus gehört hat, dass Johannes, sein Freund, sein Vorläufer, getötet wurde, hat Jesus sich zurückgezogen an einen öden Ort. Und dann lesen wir im Vers 14, im nächsten Vers: Und als die Volksmenge es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Jesus zog sich zurück an einen öden Ort und die Mengen haben ihn gesucht und haben ihn gefunden. Manchmal, und was enorm ist dann, was Jesus daraus macht im Vers 14, da lesen wir im Vers 13, sie folgten ihm nach zu Fuß aus den Städten. Und als Jesus ausstieg, er war im Boot, sah er die große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Was mir hier an Jesus extrem imponiert ist, wie Jesus, er ist in einem Lebensumstand, wo er traurig ist und er will nur alleine sein. Und dann läuft aber die Menge rundherum und erwartet ihn da, wo er alleine sein will. Und Jesus erbarmt sich ihrer. Bei mir geht es manchmal so, wenn am Bauernhof, wenn es eine volle Zeit ist, voller Tag, und ich komme dann nach Hause, wir haben so eine Frühstückspension. Und dann sagt die Hannelore, du, da sind die Gäste, die wollen mit dir reden. Ich sage, nein, ich will nur meine Ruhe haben. Wenn man müde ist oder wenn man mit Sorgen belastet ist oder wenn man einfach der Kopf voll ist mit 100 Dingen vom Tag und dann wollen Leute wieder was von dir. Meine Reaktion ist dann oft nicht die netteste oder ich bin dann auch nicht unnett, weil sie sehen mich dann nicht. Aber was mir hier bei Jesus imponiert, er will allein sein. Und wir lesen, als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt und er heilte ihre Kranken. Und dann lesen wir im Vers 15, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, dieser Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen, das heißt, es war schon spät am Tag. Entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Das heißt hier, da war eine Menge, es waren mehrere Tausende. Und da war es öde, da war nichts. Es war spät am Abend und die Jünger haben gesagt, Jesus, verschick sie. Die brauchen ja was zu essen. Die sollen irgendwo was suchen und sich selber zurechtkommen. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie man reagiert, wenn Menschen in Not sind. Wie reagiert man? Die Jünger sagten, erste Möglichkeit, entlasst die Volksmenge und die sollen sich selber was suchen. Das ist nicht unser Problem, dass sie und die nachgelaufen sind. Ihr Problem, sollen sie selbst damit zurechtkommen. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite lesen wir dann im Vers 16. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt, ja, Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Die zweite Möglichkeit ist, dass Menschen mögliche versuchen. Gebt ihr ihnen zu essen. 5000 und da waren ein paar Fischer. Das ist interessant, wenn wir lesen im Johannes Kapitel 6, da ist das ein bisschen mehr ausgeführt, diese Speisung der 5000. Und da lesen wir ein paar interessante Details. Da steht im Johannes 6, Vers 5, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Er sagt zu Philippus, Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese alle essen? Jesus fragt den Philippus. Und der Philippus sagt dann, das hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. In Vers 6 lesen wir, dies aber sagte er, um ihn zu prüfen, denn Jesus selbst wusste, was er tun wollte. Jesus hat den Philippus nicht gefragt, du Philippus, jetzt haben wir echt ein Problem. Was meinst du dazu? Was sollen wir jetzt machen? Jesus wusste schon genau, was er tut, aber er wollte schauen, was sagt der Philippus jetzt. Und das ist, wo es jetzt praktisch wird für dich und mich. Was sagt jetzt der Philippus, als Jesus sagt, was soll man tun, Philippus? Was würdest du tun? Der Philippus tut, was ich vielleicht auch tun würde. Vers 7, er holt seine Geldbörse raus und zählt mal sein Geld. Und er sagt, es schaut schlecht aus. Vers 7, Philippus antwortete ihm, 200 Denare, die hat er wahrscheinlich mitgehabt, Brote reichen nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Als Jesus den Philippus fragte, Philippus, was sollen wir tun? Wie sollen wir das Unmögliche hier machen? Holte Philippus seine Geldbörse raus. Und die Frage ist jetzt, wie viel hat der Philippus gelernt von Jesus über die Zeit, wo er mit ihm war? Und die Antwort ist überhaupt nichts. Philippus hat nichts gelernt. Denn weißt du, wie hätte ein Atheist reagiert? Hätte Jesus einen Atheisten gefragt, der weder an Gott glaubt, noch an sein Wirken, und er gefragt, du Atheist, das sind 5000 Leute, was soll man tun? Der hätte vielleicht auch, wenn er ein gutes Herz hat, seine Geldbörse rausgezogen und gesagt, ja, schaut nicht gut aus, mehr ist nicht möglich. Und wisst ihr, was eigentlich sehr traurig ist? Philippus war ein Jesus-Nachfolger, ich sage es jetzt mal so, ein bekennender Christ, aber er war ein praktizierender Atheist. Und seht ihr, Freunde, wisst ihr, was unsere größte Not ist? Wir alle sagen, ich glaube an Jesus. Aber wenn es dann zu einer Situation kommt, die schwierig oder sogar unmöglich ist, wisst ihr, was wir als Christen tun? Wir schauen nach, was ist Menschen möglich? Denn mehr geht ja nicht. Wir rechnen nicht mit Jesus. Das Schlimmste, was uns am Bauernhof passieren könnte und das Schlimmste, was dir als Christ passieren kann, ist, wenn du mit deinen Lippen Jesus bekennst, aber kein Stück mit ihm und sein Eingreifen rechnest. Dann kannst du auch Atheist bleiben, denn du tust das auch nicht. Und das ist die Herausforderung für uns Christen, wenn Jesus sagt, von wo sollen wir Brote kaufen? Zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, aber du weißt es. Ich rechne jetzt damit, dass du das tust, was ich nicht kann. Und das ist, wo Glaube beginnt. Zum Beispiel diese Woche, ich kann niemand ändern hier. Ich kann dein Herz nicht ändern. Und du meinst auch nicht. Das ist unmöglich. Aber etwas möchte ich tun die Woche. Ich möchte mit dem Unmöglichen rechnen. Dass Jesus das tut, was ich nicht kann und was du nicht kannst. Dass er so eingreift in unser Leben, dass etwas geschieht, was wir nie produzieren können. Das Schöne ist hier in der Geschichte, und das ist eben die richtige Situation oder die richtige Antwort im Vers 8. Einer von seinen Jüngern, der Andreas, der Bruder des Simon Petrus, der spricht zu ihm, er sagt, es schaut nicht gut aus. Aber da ist ein kleiner Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was nutzt das bei so vielen? Alles, was der Andreas, da war ein kleiner Junge, ich kann mir vorstellen, der Junge hat schon lange gesagt, du bringst mich zu dem Jesus, ich habe hier was zum Helfen. Und der Andreas hat gesagt, hau ab, das nutzt du sowieso nicht, du kannst selber essen. Und der Junge hat vielleicht gesagt, nein, ich muss das nur diesen Jesus bringen und dann schauen wir, was wird. Und dieser Junge geht zu Jesus und dann lesen wir im Vers 11, Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er jeden aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Und sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken vom Brot, welche übrig geblieben sind. Und das ist meine Ermutigung für mich. Ich predige übrigens immer zu mir selbst. Wenn andere zuhören, ist es auch ganz gut. Aber ich möchte auch diese Woche wieder mit Jesus rechnen. Zu Jesus hingehen und sagen, Herr, ich habe nicht viel zu bieten. Du kennst mich, du weißt, wie egoistisch ich auch bin. Du weißt, wie wenig mich manchmal andere kümmern. Du weißt all die Dinge, die meine Schwächen. Aber Herr, hier sind sie. 2 Gerstenbrote, ein paar Fische. Ich glaube, dass du etwas tun kannst, was ich nicht kann. Und ich möchte euch ermutigen, dies als diese Wochenlosung zu nehmen. Die Jahreslosung 2009 war, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Wisst ihr, was mich manchmal ein bisschen traurig macht? Manchmal scheint es in meinem Leben und auch bei Leuten, die ich gut kenne, je älter wir werden, desto weniger vertrauen wir Jesus. Und mich beschämen oft junge Christen, die lernen Jesus kennen und die glauben einfach, die können jetzt die Welt retten. Ob das jetzt naiv ist oder blauäugig, ist völlig egal. Aber die haben einen Glauben und Gott tut große Dinge. Und es ist oft faszinierend. Denk mal zurück, wenn du Jesus kennst. In der Anfangszeit sind oft Dinge geschehen, die wir später nie mehr erlebt haben. Was ist der Unterschied? Wir haben damals vielleicht alles von Jesus erwartet. Und heute erwarte ich nur noch das, was Menschen möglich machbar ist. Oder sage ich, Herr Jesus, ja, keine Ahnung, ich möchte mit dir rechnen. Und als ein letztes Wort, was mir hier so gefällt auch, ist, wo Jesus sagt, im Vers 11, er nahm die Brote, die paar Brote von dem kleinen Jungen, und als er gedankt hatte, teilte er sie aus. Und ich glaube, ein Schlüssel dieser inneren Haltung, alles von Gott zu erwarten und zu empfangen, ist Dankbarkeit. Ich danke Gott für das, was er mir gegeben hat, die 2 Brote, ein paar Fische. Und sage, Herr, mehr habe ich nicht, aber ich danke dir dafür und alles andere liegt in deiner Hand. Und das wünsche ich uns diese Woche, dass wir wirklich Dinge von Gott erwarten, die wir nicht planen können. Was immer es sein wird, was immer du in deinem Leben brauchst. Und das wünsche ich mir für mein Leben, dass es immer eine Haltung bleibt, wo ich weiß, wie Apostel Paulus gesagt hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn dann weiß ich, ich brauche den Herrn. Und dafür bete ich, dass es diese Woche Wahrheit werden kann. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein gutes Wort. Danke für das Vorbild, Herr Jesus, dass du uns bist in der Abhängigkeit zu deinem Vater. Du hast alles von deinem Vater erwartet, hast ihm gedankt, mit dem Wenigen das war, und er hat es vermehrt. Und Herr, so wollen auch wir zu dir kommen, mit dem Wenigen, das wir haben, im Vertrauen darauf, dass du es vermehren kannst, uns zum Segen und dir zur Ehre. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, und ich bete, dass jeder Einzelne sich ansprechen lässt von dir, von deiner Liebe, von deiner Großzügigkeit, dass wir unser Herz öffnen und neu von dir empfangen, was nur du geben kannst. Herr, danke dafür, im Namen Jesu. Amen.